Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Derek Scully, Korrespondent der Irish Times in Berlin. Schönen guten Tag, herzlich willkommen im Studio. Der Applaus verrät Ihnen, wir haben heute unser Studio wieder geöffnet. Ich begrüße unser Live-Publikum hier im Sendestudio, offenes Studio im Deutschlandfunk Kultur. Wie auch Sie dabei sein können, die Sie uns gerade zuhören, das werde ich Ihnen verraten im Laufe dieser Radiostunde, in der wir diesen Tag gemeinsam sortieren. Derek Scully, heute ist der 31. Oktober. Da war irgendwas, oder?
Ja, Halloween. Also wir Iren haben die Welt vieles gegeben, auch Halloween, 31. Oktober, Tag der Untoten. Aber jetzt haben wir wieder einen Untoten, Brexit. Es ist weder lebendig noch tot, es ist untot. Es ist wie ein Zombie, wandert durch die politische Landschaft und ja, lässt uns einfach nicht locker.
Mhm. Da gab es auch irgendjemand, der wollte lieber tot im Graben liegen. Über den reden wir gleich. Wir müssen darüber reden, was bisher passiert ist, was weiter passieren wird, ob man irgendwann diese Halloween-Feier beenden kann. Und dann wäre noch das hier.
Oder.
Man kennt diesen Mann mittlerweile, oder? John Bercow, der Mann mit dem schönsten Ordnungsruf der Welt, der britische Parlamentspräsident, der, und das steht wirklich fest, der heute abtritt. Ich habe mir diesen Ordnungsruf hier auf meine Knöpfe gelegt. Das ist so eine Art Buzzer, auf den man drücken kann. Also falls es zu bunt werden sollte hier im Studio,
oder.
Dann machen wir das. Ich würde lieber tot im Graben liegen. Lieber tot im Graben liegen, als den Brexit noch einmal zu verschieben, hat Boris Johnson, der britische Premierminister, vor 2 Monaten gesagt, hat den Brexit am 31. Oktober, also heute, versprochen, do or die. Die etwas schwächere deutsche Übersetzung ist dann, koste es, was es wolle. Und jetzt, Derek Scully, Korrespondent der Irish Times in Berlin, passiert genau das nicht, also beides nicht. Boris Johnson liegt zumindest Stand 12.10 Uhr nicht tot im Graben. Und es gibt auch keinen Brexit. Beides gute Nachrichten?
Also er hat eigentlich gesagt, ich würde lieber tot im Straßengraben liegen. Also ein Grab wäre Friedhof.
Im Graben, genau.
Ja, Straßen, also am Rande der Straße. Mhm. Und ja, aber er ist einfach von den Tatsachen überrollt worden. Also von daher liegt er schon politisch ein bisschen im Graben. Also von einem großen roten Doppeldeckerbus überfahren worden. Und ja, einfach die EU hat gesagt, ja, was ist ihr Plan? Steht ihr Parlament dahinter? Und die Antwort ist nein oder jein. Und sie haben gesagt, ja, bis sie klare Verhältnisse haben, dann was sollen wir hier mit ihnen vereinbaren? Mhm. Also ja, langsam wird Boris Johnson seine Rhetorik von der Realität, von der Realpolitik eingeholt. Und das ist offensichtlich ein gutes Prozess, ein Lernprozess. Jeder Populist, der an die Macht kommt, muss irgendwann mit der Realität und mit den Sorgen der Menschen klarkommen. Und nicht, also wenn Rhetorik Politik wäre Brexit längst gelöst. Aber Rhetorik hat es nicht gefehlt in London in den letzten Jahren. Und Boris Johnson ist immer gut für einen Satz, aber für echte Lösungen noch nicht.
Aber die Briten scheint das in dem Sinne nicht negativ zu beeindrucken. Wir haben ja jetzt den neuen Zwischenschritt, 12. Dezember, Neuwahlen in Großbritannien. Als im Prinzip, ja, was ist das eigentlich? Ist das ein Ausweg oder ist es wirklich erstmal nur ein Zwischenschritt?
Ja, es ist also noch eine Etappe und dann Ende Januar wahrscheinlich war es vielleicht noch eine Verlängerung. Nee, aber Boris Johnson ist auf dem Weg, hoffentlich zu einem normalen Politiker zu werden. Also,
genau, und das war mein Gedanke. Die Umfragen sagen ja im Moment, dass er ganz gute Chancen hat, aus dieser Wahl nicht geschwächt, sondern gestärkt hervorzugehen.
Ja, also ganz ehrlich, jede Lösung ist besser als keine Lösung. Und im Moment haben wir keine Lösung. Wir haben ein Parlament, einen Premierminister, der nicht gewählt wurde, ohne Mehrheit. Und ist noch nicht politisch erledigt und er wird gestärkt rausgehen. Aber zumindest dann ist er für das, was danach kommt, verantwortlich. Und das ist klar politische Verhältnisse und die britischen Wähler haben das Recht, ihren Premierminister zu wählen.
Mhm. Aber haben Sie denn den Eindruck, dass die britischen Wähler im Prinzip mit dieser Wahl auch wirklich die Möglichkeit kriegen, auszudrücken, was sie wollen? Das setzt natürlich auch voraus, dass sie wissen, was sie wollen.
Nee, also sie haben einfach keine Möglichkeiten. Sie haben Pest und wie heißt es, Cholera?
Pest und Cholera.
Also die Labour-Partei steht auch nicht besonders gut da. Jeremy Corbyn, sagen viele, ist der falsche Mann der falschen Stelle zur falschen Zeit. Hat mit einem Antisemitismus-Problem in seiner Partei viele Jahre verharmlost. Also was macht man dann? Man hat Boris Johnson Populist, man hat Labour, eine marxistische Partei mit Antisemitismus-Problem. Also ich wäre ungern...
Derek Scully, Sie deprimieren mich gerade so ein bisschen.
Man hat die Grünen, man hat die Liberal Democrats, aber ja. Ja, also ob eine Wahl tatsächlich die Probleme löst. Aber zumindest hat man eine politische Mehrheit für irgendwas. Im Moment gibt es keine politische Mehrheit für nichts. Und das ist zumindest ein Fortschritt.
Obwohl, wir haben das jetzt seitdem dieser Termin in Aussicht steht, auch schon besprochen. Das wird ja auch wieder so eine komische Mehrheit. Also das wird eine technische Mehrheit am Ende, die mit 30-35% der Stimmen erreicht wird.
Ja, aber zumindest haben wir diese Pattsituation. Ja. Also Theresa May hat eine unnötige Wahl ausgerufen. Sie ist mit weniger Leute zurückgekommen. Sie ist auf Nordirland, diese nordirische Politik angewiesen. Das war Gift für diese Politik. Deswegen ist Brexit jetzt 3 Jahre statt einfach ein Jahr. Also das, was Boris Johnson ausgehandelt hat, hätte Theresa May vor 2 Jahren bekommen können. Aber es gab diese Wahl und dann diese Minderheitsregierung und diese nordirische Leute, die sind auch erledigt worden von Herrn Johnson. Das ist so gnadenlos, also Messereinsatz da. Diese Partei ist einfach auch verraten worden. Und zumindest sind wir auf dem Rückweg zu klaren politischen Verhältnissen.
Jetzt könnte man böse sagen, die Iren sind schuld, dass es so kompliziert sind. Jetzt sitzt ein Ire mir gegenüber hier im Studio. Wir hatten gerade hier aus dem Publikum aber auch die Frage, während die Musik lief, auch an Sie, wie wichtig das ist, auch gerade im Kontext des Friedensschlusses 1998, Irland, Nordirland, Großbritannien, das Karfreitagsabkommen. Man hört das immer wieder als Stichwort und fragt sich aber manchmal, wie virulent, wie stark ist dieses Argument eigentlich noch?
Ja, ich sage das immer gerade eben. Nordirland ist immer noch wie ein gasgefüllten Kammer und Brexit oder irgendwelche Schock könnte noch ein Funken sein und zu einer Explosion von Gewalt führen. Und die Situation in Nordirland ist 1000-mal besser als vor 20 Jahren. Wir kennen all diese Fernsehbilder, brennende Autos und so. Aber es gibt die ewig Gestrigen da. Sie warten nur auf eine Gelegenheit. Ah ja, jetzt ist unsere Zeit gekommen, es ist instabil, jetzt können wir anfangen wieder zu schießen oder Leute zu ermorden. Und ganz ehrlich, die Iren sind nicht daran schuld. Die irische Regierung hat versucht, Stabilität auf unserer Insel. Es liegt in unser Urinteresse, dass Frieden auf unserer Insel herrscht, ob Nord wie Süd. Die Briten, die Engländer haben damals in den 2016 einfach kein Interesse an Nordirland gehabt. Sie waren alle böse überrascht. Oh, Nordirland ist noch da. Oh, Nordirland könnte ein Problem. Oh, Nordirland brauchen wir eine harte Grenze. Und da, das ist das, was die sind von den Tatsachen überholt worden. Und die Iren haben versucht, seit 3 Jahren zu sagen, warte mal, das wird problematisch. Mhm.
Bitte, wir haben eine Meldung aus dem Publikum.
Sie haben von den Leuten gesprochen, die auf der Lauer liegen und wieder losschlagen wollen. Ja. Warum? Welche Ziele haben die?
Ja, also die Republikaner, das sind die so klassisch als katholisch bezeichnet. Sie wollen ein Irland, also die Briten sollen einfach endlich verschwinden nach 800 Jahren. Und dann die Loyalisten, es gibt Terroristen auf beiden Seiten. Die Loyalisten, Terroristen, sie wollen einfach do or die, koste was es wolle, als Teil vom Vereinigten Königreich zu bleiben. Beide Seiten behaupten darauf, sie haben eine Tradition und sie können das mit Waffengewalt irgendwie verteidigen. Aber die Mehrheit der irischen Gesellschaft und nordirischen Gesellschaft haben gesagt, in unserem Namen tun sie das nicht. Es ist einfach Männer, Waffen, Macho, ewiggestrig, sie können irgendwas durchsetzen. Meistens ist es Männer, die im Leben nichts geschafft haben. Sie denken, mit einer Waffe sind sie irgendwann ein toller Hengst.
Es gibt ja Vereinigungsbereite auf beiden Seiten. Mhm. Wie viel Prozent der Bevölkerung kann es betreffen?
Also Einigung, meinen Sie, dass Irland ein Land wird? Ja, also es ist ganz einfach, es ist eine Frage der Demografie. Also die Protestanten in Nordirland kriegen weniger Kinder, die Katholiken mehr. Und seit Jahren merkt man, dass die irgendwann aus einer protestantischen Unionist, also Königin Elisabeth, treuen Gesellschaft Mehrheit, kippt Richtung katholische Mehrheit. Und irgendwann, im Karfreitagabkommen ist da geregelt, wenn irgendwann eine aussichtsreiche Möglichkeit gibt für eine Vereinigung, weil die Mehrheit der nordirischen Gesellschaft dafür wäre, würden sie eine Volksabstimmung machen. Aber das ist wahrscheinlich eher eine Frage von 5 oder 10 oder 15 oder 20 Jahre. Aber ja, 88, wer hat in Deutschland geglaubt, dass es für die deutsche Einigung kommen würde? Also man kann oft von den Tatsachen überholt oder überrumpelt werden, aber ja, ich glaube, mit Brexit sind die politischen Kapazitäten in Irland erstmal gut ausgelastet.
Derek Scully sagt das im Deutschlandfunk Kultur. John Bercow heißt der Mann, muss man wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, der britische Parlamentspräsident, der Speaker, der so manche turbulente Debatte versucht hat zu beruhigen in diesen wilden Brexit-Jahren. Derek Scully, wir vergeben heute zu seinem Abschied mal Ehrentitel. Held des Parlamentarismus?
Ja, gemischte Gefühle. Auf der anderen Seite, hat er wirklich dafür gesorgt, dass im Parlament wirklich gesagt, ihr habt ein Rückgrat, nützen Sie es. Also sie haben sowohl Theresa May als auch Boris Johnson einfach gezeigt, wir sind ein stolzes Parlament, älteste Mutter aller Parlamente, wir haben Macht und das gefällt uns nicht. Und wir lassen uns, also seit Jahrzehnten war das Parlament in Großbritannien nur einfach, sie haben nur gummistempelmäßig, also sie haben nie die Regierungsarbeit richtig in Frage gestellt. Und ich finde es gut, dass er den ermutigt hat, hat gesagt, Leute, ihr habt ein Mandat, nutzen Sie es, aus, ohne Angst, ihre Renten zu verlieren, weil sie aus der Partei fliegen. Und das finde ich gut. Auf der anderen Seite, ja, diese Sachen, alles schmunzen und lachen und so. Und es kommt mir ein bisschen vor, als ob er eher so ein Karriere als Kneipenwirt verpasst hätte.
So. aber er ist ja auch nicht ganz alleine. Also wir haben ja wirklich, das ist vielleicht eine der positiven Seiten des Brexit, der ganzen Debatte, dass wir die britische Innenpolitik sehr gut kennengelernt haben, viele Debatten im Parlament verfolgt haben und eins ja konstatieren können, es ist ein unglaublich lebendiger Parlamentarismus. Also das Parlament wird da wirklich, wenn ich das jetzt mal mit dem Bundestag vergleiche, wirklich für rhetorisch geschliffene Schlagabtäusche genutzt.
Ja, interessanterweise, angeblich im Bundestag ist es verboten, vom Blatt zu lesen, habe ich mal geschaut. Aber das ist das alles, was sie machen. Einerseits, sie beschweren sich, dass die Pressenbänken leer sind. Auf der anderen Seite, wenn man alles sowieso später nachlesen kann, warum soll man da hingehen? Ja, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, Herr Schäuble, so wie ein Herr Birko oder. Sie müssen das nicht mal, weil es nicht so laut wird.
Eben.
Es ist eigentlich eine perfekte Atmosphäre, um zu arbeiten im Bundestag, weil es so bibliothekenruhehaft ist.
obwohl das Unterhaus eher altehrwürdig aussieht, wie von der ganzen Kulisse her, wie in der Bibliothek. Das Interessante ist ja auch, weil Sie sagen, arbeiten. Es ist ein wunderbares Debattenparlament, das man in Großbritannien verfolgen kann. Überhaupt die politische Landschaft, auch ein Boris Johnson, was man auch immer von ihm politisch halten mag. In der politischen Rhetorik passiert da ja natürlich sehr viel mehr als beispielsweise bei einer Angela Merkel. Jetzt könnte man aber auch den Verdacht haben, dass in der britischen Politik die Inszenierung am Ende ein bisschen wichtiger ist als das, was hinten dabei rauskommt.
Das ist genau, was ich sagen wollte. Also wir müssen als Journalisten immer aufpassen, ist das Inhalt oder ist es nur Kasperletheater? Und wenn jeder seinen Senf dazugeben möchte, dann hat man einen Haufen Senf und kein Ergebnis am Ende. Und das ist diese Rhetorikkultur in Großbritannien. Jemand hat mal gesagt, Brexit ist eine Folge, was passiert, wenn ein Debattenclub die Politik übernimmt. Alle wollen gut aussehen, alle wollen mit ihren tollen Sätzen ankommen, aber an Lösungen müssen sie in den Debattenclub nicht umsetzen, weil sie nicht in der Politik sind, aber Debattenclub-Leute, die in der Politik sind und immer noch an geschliffene Sätze, die morgen gut in der Zeitung aussehen und nicht an Endergebnis denken, da hat man ein Problem.
Wir haben ja jetzt am 12. Dezember die Wahlen vor uns, mit Blick darauf, auch mit Blick auf das, was wir beobachtet haben in den letzten Jahren. Würden Sie denn sagen, der britischen Politik fehlt sowas wie die Mitte?
Ich würde sagen, die britische Politik fehlt, es ist diese Geiselsituation. Boris Johnson und seine ganze Truppe sind alle aus einer kleinen Clique. Und was die britische Politik fehlt, ist, was man in Deutschland sieht, Politiker aus allen möglichen Himmelsrichtungen, karrieremäßig, hintergrundsmäßig. Berko ist eine Ausnahme, er kommt von der Arbeiterschicht.
Sein Vater war Taxifahrer.
Ne? Ja, und das ist eine erfrischende Ausnahme, aber viel zu wenig. Also wenn die Leute in Großbritannien endlich aufhören würden, Eton-Leute zu wählen, vielleicht würden wir hier eine vernünftigere Politik bekommen.
Deutschlandfunk Kultur heute im offenen Studio, deswegen hören Sie auch Stimmen aus dem Publikum, wie jetzt.
Marion Clay heiße ich, gebürtige Engländerin, sorry Mr. Scully. ich hoffe immer noch auf ein zweites Referendum. Und bange dieser Wahl eben auch entgegen, weil Boris Johnson in den Umfragen so stark dasteht. Und Labour gibt ja nun ein Bild des Jammers ab. Ich habe von den Liberal Democrats gehört, wenn die was zu sagen hätten nach einer eventuell neuen Wahl, würden die ein zweites Referendum in Gang bringen. Und soweit ich weiß, würde Labour da auch mitmachen. Wie sind die Chancen, dass sich die Lib Dems und vielleicht die Nordiren und die Schotten alle hinter Labour trotz Jeremy Corbyns Unbeliebtheit scharen, um die Tories rauszuschmeißen.
Ja, es ist alles möglich. Aber meine Frage, meine Gegenfrage, es ist alles möglich. Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich es ist. Meine Frage ist nur als Ihre. Ich finde es, irgendwann reicht es. Vor einem Jahr hätte gesagt, ja, zweite Abstimmung, toll. Aber wenn wir noch ein Jahr aufgehalten werden und wir bekommen 51% für den Verbleib und 49% für Brexit, wie lange noch glauben die Briten, dass sie das Recht haben, ein ganzes Kontinent zu lähmen und aufzuhalten?
Ja, aber jetzt
und irgendwann erreichen wir eine gewisse Arroganz, dass die Identitätsprobleme und die Identitätskrise von Großbritannien so wichtig ist, dass wir alle einfach zurücklehnen und sagen, ja, bitte nehmen Sie ein Jahr, zwei Jahre. Ich bin selber überrascht, dass ich jetzt nicht mehr für ein zweites Referendum bin, weil das Land wird so oder so in einen Bürgerkrieg fallen, wenn sie das versuchen, egal wie das Ergebnis ist. Und ganz ehrlich, Großbritannien hat Europa lang genug aufgehalten jetzt. Und das sage ich bei allen Bedauern.
Ich hoffe nur, dass die Mehrheitsverhältnisse jetzt so anders sind, bei einem neuen Referendum, dass es eindeutiger wäre, aber klar.
Ja, ja, aber was wäre die Frage? Ja. Und die Mehrheitsverhältnisse sind nicht so eindeutig anders als damals. Das ist das Erschreckende, trotz allem.
Aber dann werden die Tories weiter am Ball bleiben.
Aber dann endlich müssen sie sagen, was sie wollen. Also ich finde, es gibt keinen guten Brexit, aber kein Brexit und nur dieser Schwebezustand ist fast schlimmer als ein Brexit, weil die Handels...
Oder. Ich habe es ihm versprochen, Danuver muss das kommen. Ja? Das ist eine sehr spannende Debatte. Ich will sie auch nicht komplett unterbrechen, aber natürlich haben wir viele Debatten dieser Art auch schon geführt. Derek Scully, ich höre bei Ihnen richtig raus, es gibt jetzt sozusagen nur noch das Ende mit Schrecken. Lieber den Brexit schnell machen und gut, aber schnell.
Ich finde, es verrät viel über die Historie der Großbritannien, dass sie glauben, sie haben ein wirklich angeborenes Recht. Uns alle 3 Jahre unser Leben haben sie jetzt genommen. Nochmal 1 Jahr, nochmal 2 Jahre. Also wir haben wirklich ernsthafteres Probleme als Großbritanniens Identitätskrise.
Wenn Sie Social Media Blues haben, zu viel Quatsch, zu viel Hass, zu viel Propaganda in den Netzwerken, dann ist das vielleicht eine gute Nachricht. Twitter hat jetzt angekündigt, keine politischen Inhalte mehr als Werbung verbreiten zu wollen. Das will ich diskutieren mit meinem heutigen Gast, mit Derek Scully, irischer Journalist in Berlin. Nicht auf Twitter, richtig?
Der Tag, als Donald Trump Präsident geworden ist, habe ich mich von Twitter verabschiedet. Und das war eine der besten Entscheidungen der letzten Jahre. Ich verpasse einiges, aber ich gewinne so viel mehr.
Heike Bredol ist hier bei uns mit im Studio jetzt. Sie hat heute das Thema im Newsroom angefangen zu recherchieren, so als eines unserer Tagesthemen, die wir betrachten wollen. Twitter macht das, weil der US-Wahlkampf jetzt so langsam richtig in Fahrt kommt und auch als Abgrenzung zu Facebook.
Auf jeden Fall. Also Facebook hat sich im Gegensatz zu Twitter dafür entschieden, weiter politische Werbung zu verbreiten. Und deshalb kann sich Twitter da nochmal ein bisschen abgrenzen. Wobei man auch sagen muss, dass es für Twitter sehr viel leichter ist, sich durch so eine Aktion abzugrenzen, weil Twitter nur 0,1% seines Umsatzes verdient mit politischer Werbung. Und das sind rund $3 Millionen. Das ist gar nichts gegen Schätzungen zu den Erlösen von Facebook, die sie mit politischer Werbung machen. Und das sind deutlich mehr als $300 Millionen.
Okay. Gut, also bei Twitter eher Peanuts, oder das wäre wahrscheinlich so, als würde die Taz sagen, wir verzichten auf Anzeigen von der Atomwirtschaft. Ich bin mir nicht ganz sicher, Derek Scully, schaue jetzt auch in Ihre Richtung, bei dieser grundsätzlichen Entscheidung, politische Werbung außen vor zu lassen. Ist das eine gute Idee?
Also Donald Trump ist der größte politische Werbekunde von Twitter. Er zahlt nichts dafür und kriegt so eine Rückmeldung. Und ich will nicht wissen, wie viel Geld Twitter von Donald Trump verdient hat, weil alle auf seine Tweets klicken und dann können sie Werbung einschalten. So weit würden sie nicht kommen, also ihm auszuschließen. Mhm. Und es ist so eine Lieb-Hass-Beziehung, habe ich das Gefühl, Donald Trump und Twitter. Ohne Twitter wäre Donald Trump nicht vorstellbar. Und komischerweise, das ist einer von den wenigen. Twitter ist so eher ein Blase für Politik und Politiker und Journalisten. So ist es nicht so die weiten Stadtmarkt oder so Art Marktplatz, digitaler Marktplatz wie Facebook. Aber trotzdem, Donald Trump hat es geschafft. Also, aber diese Werbung werden sie nicht ausschalten. Und das finde ich auch ein bisschen
problematisch. Genau, das muss man vielleicht auch nochmal präzisieren. Es geht nicht jetzt darum, politische Kommentare von Politikern und Parteien irgendwie einzuschränken, sondern es geht eben darum, platzierte Werbung, also zum Beispiel Tweets, die gegen Bezahlung im Nachrichtenstrom von Nutzern platziert werden können, selbst wenn die diesem Account gar nicht folgen. Also, dass ich jetzt sozusagen Werbung von Trump angezeigt bekomme, obwohl ich ihn gar nicht abonniert habe, das ist genau das, was sich jetzt ändern wird bei Twitter. Und alles andere wird weiter so laufen.
Deswegen bin ich auch so unentschlossen in der Bewertung, weil ich finde, das ist eigentlich der transparenteste Teil, wenn es denn so ist. Also wir kennen alle, die wir das nutzen von den verschiedenen Netzwerken, dann heißt es dann gesponsorter Link oder andere Hinweise. Das heißt, da weiß man wenigstens, da hat jemand dafür bezahlt. Also wie in der guten alten Zeitung, wo dann Anzeige steht. Ja. Wohingegen wahrscheinlich ganz viel wir haben ja auch das Thema Bots und dergleichen, also irgendwelche Maschinen, die da Meinung mit betreiben, wahrscheinlich ganz viel im Intransparenten stattfindet.
Das Problem, was hier auch noch dazu kommt, ist, dass das eine ziemlich schwammige Grenze ist. Also ist zum Beispiel jetzt eine Greenpeace-Anzeige, die auf den Klimawandel aufmerksam macht, politisch oder nur, wenn sie sich auf ein Gesetzgebungsverfahren bezieht. Und Twitter hat es im Moment so definiert, dass Werbung für oder gegen Kandidaten, aber auch Werbung zu Inhalten, also Gesetzesvorhaben mit nationaler Bedeutung verhindert werden sollen. Also Klimawandel, Gesundheitssystem, Immigration, Steuern oder nationale Sicherheit. Das sind so die Beispiele, die Twitter gibt. Und die Definition ist einfach noch nicht so klar und man rechnet damit, dass es sehr viele unklare Fälle und Entscheidungskorrekturen geben wird.
Ich finde am Ende, Derek Scully, ist eigentlich alles eine Frage der Transparenz. Also man muss Absender erkennen können und man muss letztendlich natürlich auch eine gewisse Medienkompetenz haben, Absender einordnen zu können. Das ist jetzt der kulturpessimistische Ansatz, der sagt, früher konnten das die Leute und heute ist das alles total unübersichtlich geworden.
Ja, ich würde mich viel dafür interessieren, wie viel wird Twitter zur Verfügung stellen, sodass Schulen oder die Gesellschaft, breite Gesellschaft, diese digitale Analphabetisierung, also sie wissen nicht, wer ist das, was muss ich hier wie muss ich das einordnen an Inhalt, auch Fake-Accounts, das ist sehr leicht, was sie jetzt machen, aber gegen Fake-Accounts machen sie erheblich weniger und dass Leute wissen, ah ja, das kommt von irgendwo, wo ich nicht kenne, offensichtlich Vorsicht, Vorsicht.
Mhm. Wissen Sie, was die sozialen Netzwerke häufiger bräuchten?
Oder.
So jemand, ne, der immer wieder zur Ordnung ruft. Vielen Dank für diese Runde. Deutschlandfunk Kultur, offenes Studio, Live-Publikum hier bei uns im Berliner Funkhaus. Wenn Sie dabei sein wollen, deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio ist die Adresse, wo Sie alle Informationen finden. Mein Gast heute hier ist Derek Scully, Korrespondent der Irish Times. Ich glaube, wir können uns darauf verständigen. Hass ist doof, Hass ist falsch. Gegen Hass im Internet muss man was tun. Hat die Bundesregierung ja auch gerade gestern getan mit einem Maßnahmenpaket. Dafür gibt es Zustimmung, dafür gibt es Applaus. Aber es gibt auch eine Gegenstimme. Eine heute Morgen bei uns im Programm, vielleicht auch mehr, aber eine war bei uns im Programm heute hörbar im Deutschlandfunk Kultur. Der Journalist Jens Balzer, der sagt, Hassen kann gut sein, wenn es die Richtigen trifft.
Die neue Rechte will die freiheitliche Demokratie durch einen autoritären Staat ersetzen. Das haben ihre Vertreter hinreichend deutlich gemacht und das kann man überall dort, wo sie bereits in der Macht sind, überzeugend studieren. Gegen dieses Vorhaben hilft nur leidenschaftliche Gegenwehr und wer glaubt dabei im Register der Leidenschaften auf den Hass verzichten zu können, der irrt. Wir müssen wieder hassen lernen und zwar richtig und das heißt nicht jene Menschen, die vermeintlich weniger wert sind als wir, sondern jene, die bestimmen wollen, wer mehr und wer weniger wert ist, die glauben uns sagen zu dürfen, wie wir leben sollen, wen wir lieben, mit wem wir zusammenleben dürfen.
Wir müssen wieder hassen lernen. Der Kommentar heute Morgen aus Zug daraus. Derek Scully, einverstanden?
Nee. Also ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, aber jemand hat mir in Ellemann gesagt, als ich irgendwann gesagt, ich hasse dies oder ich hasse das. Ich meinte, ich mag das nicht. Und wenn er Hass definieren möchte, dann können wir darüber streiten. Aber was meint er mit Hass? Jeder bedeutet was anderes. Und für mich, Hass ist Angst. Und wie heißt dieser Film? Angst frisst Seelen auf. Mhm. Und wenn man sagt, ja, dann müssen wir auch mehr hassen. Das zeigt mir, also er ist total in den Spielplan von den Populisten verfallen. Wenn wir, wenn beide Seiten aufgebracht sind, dann haben sie schon gewonnen. Also alle so, alle, you know, ist ein bisschen wie ein Paartherapie. Schreien sie mich nicht an. Ich schreie sie nicht an, sie schreien mich an. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Aber auf der anderen Seite hat er einen Punkt. Ich würde sagen, diese Gutmenschtum, diese Glauben, dass man irgendwie die Leute, wir sind doch alle Leute und wir würden uns gut verstehen. Ich finde, man muss besser mit Fakten. Also ich bin öfter bei Partys, wo irgendjemand eine abfällig antisemitische Bemerkung gemacht hat. Naja, wir wissen, die Juden, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich war so erschrocken, dass ich nichts sagen konnte. Und hinterher hat mich so sehr genervt. Und ich sagte, nee, das nächste Mal bin ich vorbereitet. Und einfach mit Fragen zurückbohren und dann sie einfach in ihren Kasten zurückdrängen. Meistens die Leute wiederholen irgendwas, was sie irgendwo gehört haben, ihre Hassbotschaften. Und wenn man die ganz nüchtern mit Fragen durchbohrt, dann stecken sie den Schwanz wieder ein. Das ist meine Erfahrung.
Ich gehöre, glaube ich, zu diesen weiß ich nicht, ob ich sagen würde, gut Mensch, aber ich glaube an die Kraft der Umarmung, an die Kraft der Empathie. Und ich war ganz glücklich, als ich gestern einen Ausschnitt gesehen habe von einem Auftritt von Barack Obama vor Studentinnen und Studenten in den USA, in dem er gewarnt hat, vor zu viel vermeintlicher Klarheit immer zu wissen, was richtig ist und was falsch.
This idea of purity and you're never compromised and you should get over that quickly. The world is messy. There are ambiguities. People who do really good stuff, have flaws. People who you are fighting may love their kids.
Barack Obama, Menschen, die großartige Dinge tun, haben Fehler, haben Macken. Menschen, die man politisch bekämpft, lieben möglicherweise ihre Kinder. Die Welt ist komplex. Ist das nicht im Prinzip die Antwort auch auf die Situation unserer Zeit, dass wir auf die zugehen, die auf der anderen Seite stehen und denken, okay, ich versuche erstmal den Menschen zu sehen.
Ja, und Ihr Beitrag, Ihr Feuilletonist sagt, wir sollen diese Tugendrepublik oder diese guten Menschen denken, einfach ablegen und einfach angreifen. Aber indem er das macht, hat er die Welt in guten und schlechten Menschen schon aufgeteilt. Mhm. Wir müssen gegen den Richtigen unser Hass zum Ausdruck bringen. Wer entscheidet, wer die Richtigen sind? Das ist wieder bei Tugendrepublik. Also das ist so eine latente Tugendrepublik-Idee, dass wir sind Guten und wir dürfen unser Hass. Und unser Hass ist irgendwie edler als deren Hass. Aber das ist dann, ja, das ist ein bisschen wie ein Krieg. Es gibt keinen guten Krieg, es gibt keinen edlen Krieg. Mhm. Und diese, also was mich in Deutschland stört, ist so eine Art Tugendrepublik. Man sieht es immer in dieser Schlagzeile. Darf man das? Fragezeichen. Also ich komme aus einer Kultur irgendwo zwischen Großbritannien, diese Debattenkultur in Amerika. Man kann alles, was man sagt, sagen, man kann alles sagen und dann irgendwann wird man sich selbst entlarven, weil das, was man gerade gesagt, so doof ist. Aber in Deutschland, es gibt da eine gewisse, darf man das? Fragezeichen. Und ich glaube, das ist der Anfang von seinem Argument. Aber dann landet er tatsächlich in der Tugendrepublik, die er eigentlich selber bekämpfen möchte.
Tugendrepublik. Aber das würden Sie in alle Richtungen sagen. Wir haben ja gerade diese Debatten auch, gerade gestern wieder der Versuch der Vorlesung von Bernd Lucke, dem einstigen AfD-Gründer, der dritte Versuch an der Uni Hamburg, der dann geglückt ist, da eine Vorlesung zu halten, weil ganz viel Polizei war da, die das beschützt hat. Würden Sie sagen, das geht in alle politischen Richtungen in Deutschland?
Ja, also er darf nicht reden, weil er nicht zu den Guten gehört. Wer entscheidet, wer die Guten sind? Und was ist, wenn die Nicht-Guten die Macht bekommen? Dann können sie die gleichen Argumente und gleichen Logik verwenden gegen den ehemaligen Guten. Und dann, wo endet man? Also das finde ich...
Ich glaube aber natürlich, Sie kennen Deutschland wunderbar. Seit 20 Jahren sind Sie hier. Dieses Gefühl, aufpassen zu müssen, dieses Nie-Wieder-Gefühl, die Situation, dass man denkt, gerade diese Debate-Club-Situation, die Sie beschrieben haben, ach, wir können ja alle unterschiedlicher Meinung sein, am Ende können wir unseren Gin and Tonic zusammen trinken, dass man sagt, nein, wir müssen aufpassen, bestimmte Dinge gehen nicht, wir müssen sozusagen Linien ziehen.
Können Sie das nachvollziehen? Aber nicht auslöschen. Also Linien ziehen und Leute auslaufen lassen und dann einfach mit drei Fakten den einfach entlarven. Also die Zeit diese Woche, die Titelgeschichte ist irgendwie 60-70% der Deutschen trauen sich nicht, ihre Meinung zu äußern. Meine erste Lektion in der Uni hat der Professor gesagt, Sie kennen den Spruch, jeder hat das Recht auf die eigene Meinung. Und er sagte, das ist falsch, jeder hat das Recht auf die gebildete Meinung. Und wenn die Leute keine gebildete Meinung sind, darf man das richtig angreifen, aber nicht mit Hass, einfach mit Spott.
Dr. Franziska Giffey. So viel Zeit muss sein. Dabei bleibt es, die SPD-Politikerin, die Familienministerin darf ihren Doktortitel behalten. Das hat ihre Universität, die FU Berlin, entschieden. Nach langer Prüfung. Und jetzt fragen sich viele, ist uns durch diese Länge der Prüfung möglicherweise eine neue SPD-Vorsitzende verloren gegangen? Derek Scully, hätte Fahrradkette oder...
Nee, es ist prima gelaufen. Also die nächsten, die SPD vergiftete Kelch übernehmen, werden dann die nächsten Wahlen krachen verlieren. Und dann Frau Dr. Giffey steht da und sagt, naja, wenn ihr mich ruft, dann gern. Also Sie haben jetzt gerade 2 Jahre bis zum nächsten Bundestagswahl, wenn alles gut läuft. Das könnte auch schneller kommen. Und die SPD in so eine Zeit umzudrehen, die werden vielleicht die erste Anfänge machen. Aber auch wenn sie bei 20% landen, also Frau Giffey kann einfach sagen, unbeschadet daneben zu stehen und sagen, ja, also in Berlin hat sie einen sehr guten Ruf. Und vielleicht muss sie einen Zwischenstopp machen, so vielleicht regierende Bürgermeisterin von Berlin. Ein bisschen so noch mehr auf sie, sehr schnell zum Bundesliga aufgestiegen und vielleicht muss sie sich noch beweisen, sie war relativ kurz in Neukölln. Ja. Aber ja, sie hat hier in Berlin einen sehr guten Ruf.
Ich habe jetzt hier gerade hier in unserem Publikum hier im offenen Studio ein Schmunzeln und Lächeln wahrgenommen, als sie sagte, regierende Bürgermeisterin von Berlin. Frage ich mich, war das jetzt ein Schmunzeln im Sinne unrealistisch oder ein Schmunzeln im Sinne, das wäre doch was? Sie können ja mal kurz drüber nachdenken. SPD-Vorsitz, nur damit es auch klar ist, Franziska Giffey hat sich dazu schon erklärt, wurde gefragt und sie hat gesagt, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wäre jetzt auch ein bisschen eigenartig, denn das Verfahren ist ja im Prinzip mittendrin, Bewerbungsfrist lange abgelaufen schon, man ist ja jetzt schon in der Stichwahl. Es gab jetzt nochmal den Vorschlag, ob Olaf Scholz vielleicht einfach seine Partnerin austauschen sollte. Ich glaube, das ist alles ein bisschen unrealistisch. Ich finde aber die Figur Franziska Giffey, Dr. Franziska Giffey, wirklich so als Politikerfigur, also diejenigen, die aus der Kommunalpolitik kommen, die echt so eine Problemlage erkennen, das ist eigentlich der gute alte Sozialdemokrat, habe ich immer so den Eindruck, der so ein bisschen verloren gegangen ist. Also die Leute, die halt wirklich auch relativ unideologisch wissen, wo sind Probleme und was müssen wir angehen.
Ja, also Frau Giffey, wenn ich mich, Frau Dr. Giffey, wenn ich weiß, kommt sie aus dem, nee, nicht lachen, das ist ernst gemeint. Sie kommt aus dem Osten, glaube ich, und hat sich in Neukölln hochgeackert. Und finde es eher, diesen Umgang mit dem Doktortitel eher, ist entlarvend. Also ich habe das Gefühl, Frauen werden viel näher geprüft. Also wir wissen eigentlich immer noch nicht.
Es gab so einen gesunden Verteidigungsminister.
Ja, aber wir wissen immer noch nicht, was da passiert ist. Es gibt Leute, die meinen, vielleicht hatte, wie viel von diesem Doktorarbeit hatte geschrieben. Er hat eigentlich die Fragen von damals nie beantwortet. Und jetzt steigt er wieder auf und der ist wieder da und alle erwartet fast. Er kommentiert alles, aber eigentlich hat er nichts aufgeklärt. Und Frau Giffey hat einfach gesagt, dann müssen Sie selber. Sie gibt den Macht aus der Hand und das müssen anderen entscheiden. Und jetzt hat sie ihr Geduld bewiesen. Und ich glaube, ihr Geduld wird ihr so in ein paar Jahren gut beistehen, weil die SPD muss sich neu sortieren. Und sie ist noch jung, sie kann warten.
Mhm. Jetzt gucke ich nochmal ins Publikum. Die Frage ist noch offen. Franziska Giffey als Nachfolgerin von Michael Müller, als regierende Bürgermeisterin von Berlin. Sie dürfen mit Applaus signalisieren, ob das eine gute Idee wäre. Wenn es jetzt still bleibt, dann sagen wir Franziska Giffey. Ja, es gibt da ein bisschen. Nein, es ist ja auch erstmal politisch. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem des politischen Journalismus. Ich klage mich jetzt selbst an, dass da gibt es eine Nachricht und man denkt schon wieder gleich zwei, drei Wahlen, Positionen weiter. Wir lassen sie jetzt erstmal Bundesfamilienministerin sein.
Aber ein Doktortitel, wem interessiert das wirklich, ganz ehrlich? Also wir Journalisten sind ganz wild drauf, aber löst das ein Problem? Oh ja, die politische Lösung ist viel besser geworden, weil die einen Doktortitel hatte. Ich glaube, vielleicht müssen wir über Deutschland reden. Warum ist dieser Doktortitel angeblich so wichtig? Warum quälen sich Leute durch diesen Doktorprozess? Vielleicht sollen sie einfach in der realen Welt anfangen zu arbeiten.
Haben Sie einen?
Nö.
Ich auch nicht. Gut.
Und ich habe eine Stapel Visitenkarte, ich müsste die neu drücken lassen. Also von daher, ich bleibe so ohne Doktortitel, bis sie aufgebraucht sind.
Der Bürger Derek Scully im Deutschlandfunk Kultur. Mit dem offenen Studio heute hier am Donnerstag, das heißt immer donnerstags Live-Publikum. Vielen Dank an das heutige, dass Sie da waren. Für alle künftigen Besucher, deutschlandfunkkultur.de, offenes Studio ist die Adresse, bei der Sie erfahren, wie Sie zu uns finden. Derek Scully, danke vor allem auch an Sie für Ihren heutigen Besuch. Jetzt frage ich mich, Sie haben ja anfangs gesagt, 31. Oktober, hier im politischen Kalender war das der große Brexit-Tag, ist aber natürlich auch Halloween, das die meisten wahrscheinlich fälschlicherweise als großes US-amerikanisches Fest wahrnehmen.
Furchtbar, ja.
Wie ist das für einen Iren in Berlin, Halloween, passiert heute noch was bei Ihnen?
Ja, es ist grausam, wie das einfach diese plastische Welle gekommen ist. Die Leute denken, es kommt aus Amerika, es ist furchtbar, wie immer. Die Amerikaner haben irgendwas übernommen, daraus was Plastisches, Kommerzielles. Eigentlich ist es ein uraltes Fest aus Irland. Es ist einfach diese Uhrzeit, wo meteorologisch einfach eine Welt sollte ganz nah an die nächsten Welt kommen. Und da gibt es verschiedene Spiele, so ein Apfel auf ein Seil und dann muss man versuchen, an den Türrahmen hängen und da versuchen, da rauszubeißen. Vergiftete Apfel hoffentlich und anderen Spiele und so Fruchtkuchen essen. Es ist eine wunderbare Zeit. Man denkt auch ein bisschen heute und morgen über die, die vor uns gegangen sind und ein bisschen Dankbarkeit üben.
Derek Scully, danke, dass Sie heute hier waren. Danke auch nochmal für diese Halloween-Erklärung. Also wir merken uns vor allem, was irisch ist und nicht was amerikanisch ist. Wie müssten wir heute natürlicherweise aufhören?
Oder.
Ja klar. Es soll gurgeln gehen.
Das soll. Tschüss.